Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 26. August, es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Es gibt einen Nachschlag in Sachen Corona-Hilfen und zwar einen gehörigen. So beschlossen jetzt letzte Nacht vom Koalitionsausschuss. Man könnte das Ganze auch als den Verlängerungsbeschluss bezeichnen. Längeres Kurzarbeitergeld, längere Überbrückungshilfen für kränkelnde Unternehmen, längere Insolvenz-Sonderregeln. Die Beschlüsse gucken wir uns gleich noch im Einzelnen an, aber erstmal so grosso modo. Hat Sie das Ergebnis dieser Verhandlungen, hat Sie dieser Kompromiss überrascht?
Der Kompromiss hat mich nicht überrascht, aber was ich mich positiv überrascht hat, ist, dass man schon so umfangreich jetzt viele Verlängerungen beschlossen hat. Denn es ging ja zumindest in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung erst einmal darum, soll das Kurzarbeitergeld verlängert werden, ja oder nein. Und klar, es ging auch ums Wahlrecht, also um ein nicht wirtschaftspolitisches Thema. Und das waren die beiden Punkte, die hauptsächlich auf der Agenda saßen. Und was man jetzt gesehen hat, dieses Paket, das in der Nacht beschlossen wurde, enthält ja viele andere Maßnahmen. Es werden Überbrückungshilfen weitergeführt und vereinfacht. Es soll das Insolvenzrecht oder die Antragspflicht, um Insolvenzen zu beantragen, wurde jetzt schon verzögert bis Ende des Jahres, also nochmal verschoben. Und eine ganze Reihe anderer Maßnahmen. Also die Politik agiert hier sehr frühzeitig. Und das finde ich gut. Das finde ich gut, weil wir sehen, eine zweite Welle könnte kommen. Man muss immer vorsichtig sein mit Begriffen, aber wir sehen, die infizierten Zahlen gehen deutlich nach oben. Und die Politik hat, so ist es meine Interpretation, jetzt gesagt, lass uns lieber frühzeitig agieren, Sicherheit schaffen, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen in den kommenden Monaten einrichten können oder einrichten müssen, damit die planen können. Und das ist, was mich, wie gesagt, positiv überrascht hat, dass man schon jetzt viele Maßnahmen verlängert hat oder aufgestockt hat oder vereinfacht hat. Und das halte ich für klug.
Dann lassen Sie uns diese Verlängerung, diese Maßnahmen mal im Einzelnen durchgehen. Das wohl Wichtigste zuerst, das Kurzarbeitergeld wird bis maximal Ende 2021 verlängert. Damit die Bundesagentur für Arbeit das stemmen kann, bekommt sie Steuergeld zugesprochen und zwar nicht als Darlehen, sondern als Transfer. Außerdem wird das Kurzarbeitergeld angehoben, was die Kosten natürlich noch weiter erhöht. Ab dem vierten Monat bekommt man jetzt statt regulär 60% 70% des Lohns und nach 7 Monaten sogar 80%. Beschäftigte mit Kindern bekommen jeweils noch 7% mehr. Was halten Sie von dieser Maßnahme?
Ich halte die Verlängerung für absolut richtig und gut. Es ist ja interessant, dass darüber sogar gestritten wurde und einige gesagt haben, nein, das darf man nicht machen. Die Kritik war, dass diese Verlängerung würde lediglich Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die nicht überleben können, nochmal das Überleben ermöglichen und das Unausweichliche verzögern und das würde den Strukturwandel verhindern. Also es gab ja eine Menge Menschen oder auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus meinem Fachbereich, also aus der Ökonomie, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und ich finde diese Diskussion sehr skurril, denn hier geht es doch darum, Menschen in Beschäftigung zu halten, die Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und ich glaube, man muss sich mal bewusst machen, was das, ich glaube, viele realisieren gar nicht, was Arbeitslosigkeit bedeutet. Die haben so ein Bild im Kopf, die Leute, das Unternehmen geht pleite, die Menschen werden arbeitslos, am nächsten Tag gehen sie zum nächsten Unternehmen, sagen, hier, ich möchte bei euch arbeiten, stellt mich mal bitte ein, das Unternehmen stellt sie ein und das ist problemlos und geht dann flott, dass die Leute dann bei einem besseren Unternehmen zu eventuell auch noch gleichen Löhnen oder besseren Löhnen arbeiten können. Und das ist ja eine völlige Illusion. In einer solchen Krise, wir haben bisher einen Anstieg der Arbeitslosigkeit schon von 700.000 Menschen gesehen. Wir haben noch immer über 5 Millionen, wahrscheinlich 5,6 Millionen Menschen, die heute in Kurzarbeit sind. Also wir reden über eine riesige Zahl von Menschen, die von dieser Kurzarbeit betroffen ist. Und wenn Menschen in einer solchen Krise arbeitslos werden, können Sie sich in allermeisten Fällen darauf einstellen, eben nicht im nächsten Monat oder im nächsten Quartal wieder Arbeit zu finden, weil einfach im Augenblick ganz wenige Unternehmen überhaupt nur einstellen. Die meisten versuchen irgendwie, ihre Beschäftigten an Bord zu halten, sie zu finanzieren, eben auch diese Hilfen des Staates durch Kurzarbeitergeld. Und wir werden uns auch über das nächste Jahr auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit einstellen müssen. Denn es werden viele trotz Kurzarbeitergeld sagen, nee, ich kann das nicht. Wenn ich nur 60-70% meines Umsatzes habe und meine Einnahmen habe, wie soll ich denn da alle Beschäftigten weiter an Bord halten und weiter beschäftigen? Also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn man jetzt einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit hat, dass man dann 3, 4, 5 oder mehr Jahre braucht, um wieder darunter zu kommen. Also für mich ist das ein völlig verqueres Verständnis, wie eine Volkswirtschaft, wie eine Wirtschaft, wie auch ein Unternehmen funktioniert. Und ich halte die Sicherung von Beschäftigung als das mitwichtigste Ziel einer Wirtschaftspolitik in einer solchen Krise. Menschen in Arbeit zu halten und Schlimmeres zu verhindern, dass sie ein Einkommen haben, dass sie ihre Familien ernähren können, aber auch damit sie ihre Fähigkeiten behalten. Ich glaube, das vergessen ja auch viele. Wenn Menschen arbeitslos werden, ist es ja nicht so, dass sie nach 2 Jahren irgendwo wieder einsteigen und sagen, ja, kann alles noch genauso wie vor 2 Jahren und bin jetzt dabei und mach was Neues. Viele Menschen verlieren eben auch an ihren Fähigkeiten. Und wenn jemand mal 2, 3 Jahre arbeitslos war, dann ist es verdammt hart, wieder in den Rhythmus zu kommen und wieder so produktiv zu sein, wieder so einsatzfähig zu sein. Deshalb, glaube ich, kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und über das Thema Strukturwandel können wir gleich nochmal reden. Das halte ich auch für eine völlig irrsinnige Idee. Aber erst einmal, denke ich, ist das eine ganz wichtige Entscheidung und richtige Entscheidung der Bundesregierung gewesen.
Einer Ihrer Mitökonomen, der diese Idee vertritt, ist immerhin der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld. Er hatte sich gegen eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen. Er warnt davor, dass ein verlängertes Kurzarbeitergeld würde dann irgendwann zu einer, Zitat, strukturerhaltenden Maßnahme. Ich denke, die Antwort kann ich mir ungefähr zusammenreimen. Trotzdem die Frage, liegt er damit falsch?
Ja, er liegt damit absolut, absolut falsch. Ich schätze meinen Kollegen als Ökonomen, Kollegen Lars Feld sehr als Mensch und ist ein kluger Kopf, aber er ist so ein Anhänger dieser quasi Religion des Ordoliberalismus. Dieser Ordoliberalismus glaubt, der Staat müsse immer hart sein und müsste immer den Unternehmen möglichst pleite gehen lassen, wenn die Unternehmen nicht gut dargestellt sind und Menschen müssen arbeitslos werden. Also so eine ganz harter ökonomischer Masochismus, so würde ich es bezeichnen. Ich glaube, man muss sich da mal überlegen, was da die Idee, die dahinter steht. Und das Argument von Lars Feld und anderen, dieser Religion des Ordoliberalismus folgen, ist letztlich zu sagen, es gibt einen Strukturwandel. Es gibt eigentlich immer einen Strukturwandel in der Gesellschaft. Manche Unternehmen gehen pleite, andere neue Unternehmen entstehen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das finden Sie auch in Boomzeiten, dass manche Unternehmen es eben nicht schaffen und sagen, ja, es gibt Wettbewerber, die machen das besser. Und sein Argument ist ja, wir brauchen einen Strukturwandel oder ist ein Strukturwandel. Die Politik darf diesen Strukturwandel nicht behindern. Und wenn sie Unternehmen erlauben, obwohl sie im Augenblick überschuldet sind, weiter zu existieren, dann verhindern sie diesen Strukturwandel. Wenn sie Kurzarbeitergeld zahlen, dass die Unternehmen die Menschen eben nicht entlassen müssen, dann verhindern sie den notwendigen Strukturwandel. Und in einer Boomphase, in einer guten Zeit, wie den letzten 10 Jahren vor der Corona-Krise, ist das Argument sicherlich richtig. Da gab es über 1 Million offener Jobs. Wenn Unternehmen irgendwo pleite gegangen sind, ja, das ist ärgerlich, das ist für die Menschen sehr schmerzvoll, aber die Chancen, neue Arbeit zu finden, war relativ gut. Ja, wir hatten viele Unternehmen, haben händeringend nach Arbeitskräften gesucht, nicht nur nach Qualifizierten, sondern auch gering Qualifizierten. Jetzt sind wir in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und diese tiefe Wirtschaftskrise bedeutet eben nicht, dass Unternehmen rechts und links einstellen und sagen, ich suche nach Fachkräften und ich möchte weitere Beschäftigte einstellen. Also das ist der erste Kritikpunkt, dass wir in einer völlig anderen Lage sind. Das zweite und für mich genauso entscheidend ist, viele Unternehmen, die jetzt pleite gehen und die jetzt Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken, waren vor der Krise hervorragend aufgestellt. Das waren produktive Unternehmen, die gute Erträge erzielt haben, die auch zum Teil gute Löhne gezahlt haben und die jetzt, weil sie in einer gewissen Branche sind, im Bereich Tourismus beispielsweise oder im Gaststättengewerbe oder im Einzelhandel oder bei anderen Dienstleistungen waren, die jetzt aufgrund dieser Spezifika der Krise in Schieflage geraten. Das hat nichts mit Strukturwandel zu tun. Es ist ja nicht so, dass jetzt eine notwendige Entwicklung da ist, die sagt, der Einzelhandel wird in den nächsten 10, 15, 20 Jahren massiv an Bedeutung verlieren. Da müssen die Leute jetzt mal arbeitslos werden, damit was Neues entstehen kann. Sondern die haben einfach das Pech, dass sie in einer gewissen Branche arbeiten, die jetzt von dieser Corona-Krise besonders hart getroffen sind. Und hier kommt mein letzter Punkt. Ich glaube, der ist für mich auch ganz wichtig. Die Unternehmen, die jetzt pleite sind, gehen, sind auch häufig eher kleinere Unternehmen oder Start-up-Unternehmen, die eben nicht die tiefen Taschen haben wie ein großes Unternehmen, dass sie sagen, hier, ich kann da mal ein halbes Jahr oder ein Jahr von Einnahmeausfällen wegstecken und trotzdem meine Beschäftigten an Bord halten und trotzdem weiter agieren, sondern es sind eben häufig die Kleinst- oder Kleinunternehmen, das mittelständische Unternehmen mit 20 Beschäftigten, die eben nicht den dicken Puffer haben, vielleicht auch nicht so leicht an Bankkredite kommen oder Kreditgarantien, um die Finanzierung weitermachen zu können. Oder viele junge Unternehmen, Start-up-Unternehmen, und die sind für eine Volkswirtschaft unglaublich wichtig. Die bringen richtig Dynamik rein, die neue Ideen haben, die sie umsetzen. Und die sind es, die Ersten, die jetzt in einer solchen Krise pleite gehen. Und aber eigentlich man diese schützen müsste, weil die genau für diesen Strukturwandel stehen. Also ich glaube, wenn man jetzt diese Tabula Rasa-Politik machen würde, lass die Unternehmen mal pleite gehen und die Menschen mal arbeitslos werden, dann würde man eben nicht den Strukturwandel fördern, sondern man würde den Strukturwandel bremsen und viele wirklich gute, hervorragende junge Unternehmen in die Pleite treiben. Und deshalb halte ich die Argumente der Kritiker der Verlängerung des Kurzarbeitergelds und auch der Verlängerung der Antragspflicht für Insolvenzen, die das kritisieren, halte ich für, haben überhaupt keine überzeugenden Argumente, sondern so ihr typischen Textbook-Argumente des Ordoliberalismus, der Staat muss immer hart sein und die Menschen müssen arbeitslos werden, Unternehmen pleiten gehen. Und das ist eben in einer solchen Krise völlig unangebracht.
Auf den Punkt Insolvenzrecht gehen wir gleich nochmal ein. Ich würde noch gerne etwas anderes dazwischen schieben, wo der Staat in der Tat gar nicht, also erstmal nicht sonderlich hart aufgetreten ist, aber es ist irgendwie trotzdem nicht so richtig funktioniert. Auch das ein Aspekt dieser jetzt beschlossenen Verlängerung. Es geht um das Hilfsprogramm für Mittelständler. Die sogenannten Überbrückungshilfen werden verlängert und zwar jetzt von Ende August. Da sollten sie ursprünglich auslaufen bis Ende 2020. Das wird dem Staat finanziell nicht sonderlich wehtun, weil bisher kaum etwas von diesen Hilfen abgerufen wurde. Aktuell sind vom Volumen, das zur Verfügung steht, immerhin 25 Milliarden Euro, gerade mal 700 Millionen abgerufen worden. Vielleicht erstmal dazu, woher kommt das? Warum werden diese Hilfen nicht mehr abgefragt?
Das Problem bei diesem Programm liegt darin, dass die Antragsbedingungen einfach unglaublich komplex und aufwendig sind. Also die Idee dieser Überbrückungshilfen ist, dass der Staat den Unternehmen sagt, ihr könnt bis zu 150.000 Euro bekommen für eure Betriebskosten, um diese zu bewältigen. Das können also Wohnmietkosten sein, das können andere Dinge sein, die sie brauchen, um überhaupt das tagtägliche Leben betreiben zu können als Unternehmen. Und da müssen sie bisher wahnsinnig viele Nachweise bringen, was denn die Kosten sind, dass sie das Geld auch wirklich brauchen und wann sie es brauchen und wofür sie es brauchen. Dann brauchen sie noch Belege von denen, an die sie es entrichten. Und diese Prozesse sind so unglaublich komplex, dass viele kleine, mittlere Unternehmen, die eigentlich ja davon profitieren sollen, sagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie soll ich denn das alles beibringen und alles beweisen, alles belegen? Und das will man jetzt vereinfachen. So dass halt mehr Unternehmen das in Anspruch nehmen. Also ich glaube, die Idee dahinter, bei den Betriebskosten zu helfen, ist gut. Die Umsetzung bisher war schlecht. Also ich glaube, ich habe dafür Verständnis. Das ist, man will natürlich auch nicht Missbrauch Tür und Tor öffnen. Also der Staat muss schon sagen, ja, ihr müsst schon irgendwelche Belege beibringen, was ihr da für Kosten habt und dass ihr die auch wirklich entrichtet. Und ich glaube, da ist man in der Vergangenheit übers Ziel hinausgeschossen mit diesen Belegen und das will man jetzt vereinfachen. Also ich glaube, das ist wichtig für kleinere und mittlere Unternehmen, sich das nochmal anzuschauen, weil man da durchaus einiges an Hilfen bekommen kann und mal sehen, ob es jetzt gelingt.
Diese Hilfen sollten ja eigentlich das Loch stopfen, das quasi existierte, am Anfang wenigstens zwischen den Großkonzernen, also Lufthansa et al., die potenziell auf Staatsbeteiligungen zurückgreifen können und eben den ganz kleinen Unternehmen, die wenigstens am Anfang relativ unbürokratisch Soforthilfe bekamen, womit es ja dann nun auch das ein oder andere Problem gab. Diese Überbrückungshilfen sollten da das Rückgrat der Wirtschaft, eben den Mittelstand stärken. Das ist nun, Sie haben es beschrieben, man hört es auch natürlich aus der Branche selbst, erstmal schiefgegangen. Wie gesagt, die Hilfen wurden kaum in Anspruch genommen, aufgrund des erheblichen bürokratischen Aufwands. Das soll jetzt, Sie haben es gesagt, vereinfacht werden. Ist es dann schlicht aus Sicht der Unternehmensführung für sowas zu spät? Also ist das der Fallschirm, nachdem man schon im Feld gelandet ist?
Für einige Unternehmen ja, aber für viele, glaube ich, ist es durchaus noch eine Hilfe. Denn es ist ja üblicherweise, wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, Sie haben Rücklagen, Sie haben Liquidität auf der Bank, Sie haben ein bisschen was an Vermögen, was Sie aufbrauchen können, also ein bisschen ein Puffer. Und für viele Unternehmen, die konnten die ersten 2-3 Monate, auch während des Lockdowns, also als viele Geschäfte und viele Dinge einfach geschlossen waren, konnten deshalb überleben, weil sie halt diese Rücklagen hatten. Für viele Unternehmen sind diese Rücklagen mittlerweile aufgebraucht. Und deshalb sind viele oder werden in den kommenden Monaten viele und zunehmend viele Unternehmen viel stärker auf diese Überbrückungshilfen angewiesen, weil sie eben nicht mehr auf die eigenen Rücklagen zurückgreifen können. Und deshalb macht mir auch so eine zweite Welle, wenn sie kommt, so große Sorge, weil das ist nicht so, dass man sagt, ja, dann machen wir das alles wie in der ersten Welle, machen wir halt ein paar Wochen starke Restriktionen und Unternehmen, Geschäfte, Gastronomie muss schließen und dann macht man das nach 6 Wochen wieder auf und wir machen das genauso wie beim ersten Mal. So funktioniert das nicht, weil viele Unternehmen eben jetzt nicht mehr diesen Puffer haben und eine zweite Welle dann wirklich viele Unternehmen in die Pleite treiben würde. Und gerade mit Hinblick darauf sind diese Überbrückungshilfen, glaube ich, jetzt nochmal umso wichtiger, um sich letztlich auf eine solche zweite Welle vorzubereiten. Gerade wenn man jetzt Gastronomie, Hotellerie, Reisebranche anschaut, die hatten jetzt die Sommersaison, die jetzt zu Ende geht. Viele konnten einmal aufatmen und gesagt, das war eine ganz gute 2-3 Monate. Es gab wenig Restriktionen. Die Deutschen sind vor allem eher in Deutschland in Urlaub gefahren. Und jetzt kommen die nächsten Monate, werden halt für viele in diesem Bereich hart werden, weil ja, mit kühlerem Wetter am Ende der Ferien sie dann eben in Schieflage kommen könnten. Und da sind, glaube ich, jetzt diese Überbrückungshilfen deshalb dann besonders wichtig, zumindest für diese Branche.
Dann lassen Sie uns vielleicht den letzten und durchaus auch sehr heiklen Punkt angehen, den wir uns hier vorgenommen haben aus diesem neuen Paket. Die Koalitionsspitzen haben sich darauf verständigt, die Sonderregelungen zur Insolvenz zu verlängern. Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise insolvent geworden sind, dürfen das zwar verraten, wenn sie wollen, müssen es aber nicht. In normalen Zeiten wäre das Insolvenzverschleppung. Es gibt jetzt diese Gnadenfrist, die galt eigentlich bis Ende September, ist jetzt aber dann nochmal bis Ende des Jahres verlängert worden. Es klang jetzt schon in Ihren Antworten an. Sie halten das für eine vernünftige Entscheidung. Warum?
Ich halte das für eine vernünftige Entscheidung, weil einfach im Augenblick es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die überschuldet sind und viele Bankkredite aufgenommen haben, die im Augenblick, wenn man die im Vergleich setzt zu dem, was Unternehmen im Augenblick an Einnahmen haben, dann sagt man, so viele Schulden können sie doch mit solchen Einnahmen nie und nimmer bedienen. Und klar ist eine solche Verschiebung der Antragspflicht für die Insolvenzen letztlich eine Wette auf die Zukunft. Eine Wette, dass die Unternehmen, hoffentlich viele der Unternehmen in den kommenden Monaten, wieder besser Fuß fassen können, dass hoffentlich der wirtschaftliche Aufschwung sich auch fortsetzt, dass die Unternehmen ihre Umsätze steigern können und graduell wieder auf einen grünen Zweig kommen. Das ist eine Wette, ist eine Hoffnung. Und man möchte eben jetzt vermeiden, dass Unternehmen jetzt pleite gehen, weil halt das letzte halbe Jahr für diese Unternehmen katastrophal war, obwohl sie eigentlich in der Zukunft durchaus ein gesundes Unternehmen, profitabel sind und diese Schulden auch wieder zurückzahlen können. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich bei dieser Insolvenzpflicht anzuschauen, bei der Verlängerung, die jetzt bis Ende des Jahres gemacht wurde, da hat man eine Unterscheidung gemacht. Es gibt einmal Unternehmen, die überschuldet sind, und es gibt Unternehmen, die zahlungsunfähig sind. Das ist dann nochmal ein Schritt weiter. Und überschuldet heißt, das, was Sie als Unternehmer oder Unternehmerin beispielsweise gegenüber der Bank an Schulden bedienen müssen, ist einfach so viel höher als das, was Sie im Augenblick in den letzten Monaten an Einnahmen hatten, dass man sagt, ja, also da sind die Schulden viel zu hoch, sie sind überschuldet. Wie gesagt, da ist eine Wette auf die Zukunft, dass die Einnahmen sich erhöhen, dass man die Schulden damit bedienen kann. Und für diese Unternehmen hat man diese Antragspflicht bis Ende des Jahres verlängert. Man hat es nicht verlängert für die Unternehmen, die schon jetzt in so einer Schieflage sind, dass sie noch nicht mal die Schulden noch an ihre Bank oder an andere Gläubiger bedienen können. Und diese Unterscheidung halte ich für ganz wichtig und auch für sinnvoll. Denn häufig geht es bei einer Insolvenzantrag darum, sowohl das Unternehmen in gewisser Weise zu schützen, als auch die Gläubiger zu schützen. Ja, dass man sagt, okay, nein, wir möchten nicht, dass Sie weiter als Unternehmen hier Ausgaben tätigen, was dann letztlich heißt, dass die Gläubiger, die Ihnen Geld geliehen haben oder vielleicht auch Vorleistungen, Waren geliefert haben, dass die damit einen noch höheren Schaden zugefügt bekommen. Und deshalb will man jetzt gucken, häufig setzt man dann einen Insolvenzverwalter ein, der sich anschaut, okay, was ist denn da an Substanz am Unternehmen? Kann man das Unternehmen reformieren? Kann man auch die Verbindlichkeiten vielleicht neu verhandeln, sodass das Unternehmen überleben kann? Deshalb halte ich diese Unterscheidung für wichtig und auch, dass man sagt, nein, für Unternehmen, die jetzt schon ihre Schulden nicht bedienen können, gilt diese Verlängerung nicht. Aber man macht es für Unternehmen, die ihre Schulden immer noch bedienen, ihre Verbindlichkeiten, ihre Lieferanten noch weiter bezahlen, aber im letzten halben Jahr halt gelitten haben. Und wie ich auch vorhin schon sagte, ich glaube, das ist wichtig, sich auch zu verstehen, dass viele Unternehmen, die jetzt überschuldet sind oder in Schwierigkeiten sind, vor der Krise völlig gesunde Unternehmen waren. Häufig junge Unternehmen sind, die eben nicht diese tiefen Taschen haben und große Rücklagen haben und verschiedene Geldgeber haben, die jetzt in die Bresche springen, sondern die einfach, weil sie noch nicht so lange am Markt sind und noch nicht so lange was aufbauen konnten, jetzt besonders leiden. Die sind aber für die Volkswirtschaft unglaublich wichtig. Nicht nur, um Menschen Arbeit zu geben, sondern auch, um Wachstumsimpulse zu setzen, innovativ zu sein, neue Technologien für Klimaschutz oder für Digitalisierung zu entwickeln. Und ja, gerade mit diesem Hinblick halte ich die Verlängerung dieser Insolvenzpflicht oder Antragspflicht auf Insolvenzen für richtig. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Bundesregierung das nur bis Ende des Jahres gemacht hat, also von 30. September auf den 31. Dezember verschoben hat. Ja, ich hätte das für länger für möglich gehalten. Mein Gefühl ist, nächstes Jahr, es war ja September 2021 sind Bundestagswahlen. Und man möchte dann natürlich nicht im Mai, Juni nächsten Jahres eine riesige Welle von Unternehmensinsolvenzen haben und einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das würde natürlich den Regierungsparteien dann nicht gut zu Gesicht stehen. Und deshalb hat man jetzt den 31. Dezember gewählt. Ich glaube, auch viele von den Maßnahmen, die jetzt verlängert wurden, könnten durchaus nochmal verlängert werden. Das muss man sich dann in den kommenden Monaten anschauen.
Aber gerade wenn wir uns diese Geschichte mit der Insolvenz anschauen, realistisch betrachtet, wir haben ja nun schon häufiger darüber gesprochen, wie lange es dauern wird, bis die deutsche Wirtschaft wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit ist. Und selbst optimistische Prognosen gehen ja davon mindestens Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich noch deutlich länger, eher so 2022, 2023 aus. Das würde doch bedeuten, wenn wir davon ausgehen, diese Unternehmen würden unter normalen Bedingungen profitabel arbeiten, könnten jedenfalls so arbeiten, dass sie also diese Kredite verkraften könnten, dann müssen wir ja quasi so lange warten, bis die Wirtschaft sich wieder voll erholt hat. Das wäre natürlich ein sehr, sehr langer Prozess. Gibt es einen Punkt, an dem man mit sowas aufhören muss? Also kann man das theoretisch machen? Kann man sagen, gut, es dauert jetzt halt einfach bis 2023, bis wir wieder unser Ursprungs-BIP haben. So lange werden wir schrittweise immer wieder diese Insolvenzregeln verlängern?
Ich glaube, so lange kann man das nicht machen. Denn, wie ich eben sagte, hat natürlich eine Verlängerung der Insolvenzregel auch Kosten. Nämlich, dass dann doch es einige Unternehmen gibt, die dann irgendwann pleite gehen. Und je länger man wartet mit dieser Insolvenz, desto größer sind auch die Kosten für andere in unserem Land. Nämlich für Zulieferer, wenn sie ein Geschäft haben und beziehen Vorleistungen von Zulieferern und können diese Kosten erst einmal nicht bedienen oder nur teilweise bedienen oder es laufen große Schulden auf. Wenn es dann zum Knall kommt und das Unternehmen oder das Geschäft pleite geht, dann sind natürlich die Verbindlichkeiten und auch der Schaden für alle, die was geliefert haben, die Kredite vergeben haben, umso größer. Und ich glaube, das muss man immer abwägen. Und deshalb glaube ich, ist das jetzt erstmal keine schlechte Lösung, dass man bis Ende des Jahres diese Insolvenzantragspflicht verschoben hat. Und dann muss man halt abwägen, verlängert man es pauschal oder macht man nochmal härtere Bedingungen und sagt, nur wenn Sie eine geringe oder relativ geringe Verschuldung haben, dann können Sie diese Antragspflicht nochmal verschieben. Für die, die eh schon nochmal stärker überschuldet sind, macht es dann keinen Sinn mehr. Also ich glaube, da gibt es noch Optionen. Man will letztlich aussieben, welche Unternehmen überleben oder sind überlebensfähig. Wie kann man die schützen und auch vor einer Insolvenz schützen und welche Unternehmen können nicht überleben, auch über 2 oder 5 Jahre nicht. Und wie können wir dann den Prozess gestalten, dass der Schaden für die Beschäftigten, für die Wirtschaft möglichst gering bleibt?
Also analog zur Infektionswelle, die man flach halten möchte, könnte man sagen, es geht hier darum, Maßnahmen zu finden, um eben diese Insolvenzwelle ebenfalls so flach wie möglich zu halten.
Ja, eine schöne Analogie, genau. Man will also im Prinzip die Kurve so flach halten wie möglich und man möchte das in die Zukunft verschieben, wenn es irgendwie geht. Ja, also es ist besser, Menschen werden erst in 2 Jahren arbeitslos, als wenn sie heute arbeitslos werden, weil in der Hoffnung, dass dann in 2 Jahren doch wieder die Wirtschaft sich einigermaßen erholt hat und dann für die Menschen, die dort arbeitslos werden, dann auch leichter wieder der Einstieg in anderen Unternehmen gelingen kann. Also man die Phase, die Zeit der Arbeitslosigkeit dann möglichst gering halten kann.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Green. Vielen Dank.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf. Sie hören einen Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Sie hören diesen Podcast noch viel besser. Aber vielleicht kennen Sie ja Menschen, die Ihnen dieses Privileg bisher noch nicht zuteil geworden ist. Wenn ja, helfen Sie diesen Menschen doch. Weisen Sie sie auf diesen Podcast hin. Man kann ihn auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen hören. Man kann ihn dann natürlich auch abonnieren. Und wenn Sie nach dem Hören dieses Podcasts eine Frage für uns haben, eine Anregung, einfach in Kontakt treten wollen mit uns, das geht relativ problemlos mit einer E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.